Das, was wir vorher im Lied gesungen haben, das ist eine tiefe Sehnsucht auch in meinem Herzen. Diese Gegenwart von Jesus, von unserem Vater im Himmel zu erleben. Immer wieder neu auch zu spüren, er ist Wirklichkeit. Es ist nicht nur eine Theorie, die wir glauben, es ist nicht nur ein bisschen Wissen, das wir haben, sondern es ist etwas, das meinen Alltag prägt und das ich erlebe. Und das ist nicht nur meine Sehnsucht, sondern es ist auch die Sehnsucht von unserem Vater im Himmel für unser, für dein und für mein Leben. Wie kommen wir dazu, dass immer mehr das passiert, was hier in diesem Wort, in diesen Schriften geschrieben steht? Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, 31, als die Gemeinde gebetet hat, hat die Erde begonnen zu zittern. Wegen dem Gebet. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, dass Philippus eine Eingebung hatte und dann diesen Mann aus Ägypten traf, Äthiopien traf, diesen Finanzminister. Und der sich dann aufgrund dieser Begegnung bekehrte und sich taufen ließ. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 23, wie die Gemeinde für Petrus betete, als er im Gefängnis war. Und er wurde auf wundersame Art und Weise befreit. Und dann klopfte bei der Gemeinde an die Tür und niemand glaubte, dass Petrus wirklich vor der Tür stand. Wo sind diese Zeichen und diese Wirkungen und diese Machttaten Gottes in deinem und in meinem Leben, in unseren Gemeinden? Erleben wir sie? Ich habe eine tiefe Sehnsucht, dass wir sie noch mehr erleben können und dürfen. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit. Deshalb hat Paulus schon geschrieben, und das ist der heutige Predigttext, in 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5. Welche die Bibel dabei haben, sollen doch das auch aufschlagen. 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5. Da heißt es, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Eine ganz konkrete Herausforderung, die für dein und für mein Leben immer wieder auch gilt. Erleben wir diesen Gott, diesen Jesus in uns? Ist unser Glaube echt? Ich wäre heute Morgen etwas, vielleicht etwas anderes versuchen, als du dir gewohnt bist. Ich werde keine exegetische Auslegung von diesem Text machen. Ich werde nicht in die Tiefe des Textes selbst hineingehen, sondern ich werde euch ein bisschen zeugnishaft erzählen, wie ich das immer wieder ganz konkret erlebe. Was es bedeutet, was es heißt für mich, diesen Glauben immer wieder zu prüfen. Ich werde das anhand von 3 Stichworten machen. Zum ersten einfach der Glaube an sich, das zweite der Mut und das dritte das Vertrauen. Und ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen in eine Geschichte, die mich selbst immer wieder sehr bewegt. Ich habe früher, als ich noch jünger war, so einen Spleen gehabt. Der Spleen ist das, dass ich versucht habe, ein Zündholz anzuzünden und es möglichst lange zu halten, bis man, währenddem es brennt, man das Zündholz auf der anderen Seite halten kann, damit es ganz herunterbrennt. Ohne, dass es auf den Boden fällt, ohne, dass man sich die Hände dabei verbrennt. Das haben wir in der Schule geübt, wie wild. Ich weiß auch nicht, wieso, dass wir das gemacht haben. Es war einfach so. Und dann sind wir zu meinen Großeltern Weihnachten essen gegangen. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben realisiert, so bewusst realisiert, dass es auch große, lange Zündhölzer gibt. Ich habe die gefunden unter einem Christbaum bei meinen Großeltern. Und ich musste mich wegstellen beim Nachtessen, weil ich unbedingt dieses Experiment versuchen wollte. Ich dachte mir, das ist ja das Einfachste mit einem langen Zündholz. Das ist ja kein Ding. Habe es angezündet, gewartet, bis die Flamme in der Mitte war, wollte wechseln, habe es auch gemacht. In dem Moment brach das Zündholz ab. Die Flamme fiel auf den Boden und es war kein Parkettboden wie hier, sondern so ein langer Haarteppich. Der begann zu brennen, logischerweise. Und ich hatte dann mit dem Fuß versucht auszutreten, habe ich dann irgendwann auch geschafft. Aber es entstand so ein großes Loch. Und jetzt geh mal zu deinen Eltern oder zu den Großeltern und sag ihnen, dass du etwas gemacht hast, was nicht mal Sinn macht. Ich habe ja nicht versucht, die Kerzen anzuzünden. Ich habe ein bisschen herumgespielt, oder? Und dann ist so ein Schaden entstanden. Und ich dachte mir, Mann, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich aus dieser blöden Situation heraus? Und dann habe ich entdeckt, dass nebenan, neben diesem Loch, der Fernseher stand. So auf einer Kommode. Und dann habe ich es gemerkt, ich habe diesen Fernseher um 30 cm verschoben. Weil es da auf dem Teppich dann so Rillen gab, auf der anderen Seite habe ich die so versucht auszutreten, irgendwie den Teppich schön hinzustellen. Oder? Wir sind dann nach Hause gefahren. Ich ging in mein Zimmer, total geplagt vom schlechten Gewissen, und dann kam das Telefon. Ich wusste, wer am Telefon war. Als mein Vater abgenommen hat, habe ich die Enttäuschung förmlich gespürt. Und dann war ich zu oberst bei uns zu Hause und da führte so eine alte Holztreppe hoch, wo man jeden Treppenschritt hörte, wie er geknarrt hat. Und dann hörte ich, wie mein Vater hochkam und jeder Treppenschritt ließ mich noch mehr den Wunsch haben, dass ich mich irgendwie in Luft auflösen könnte. Und genauso eine Geschichte gibt es in der Bibel. Adam und Eva. Die machen auch etwas, was völlig blöd ist. Sie machen nicht das, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann versuchen sie, sich zu verstecken. Und auch da kommt Gott. Und sie verstecken sich. Und dann kommt diese Frage: Adam, wo bist du? Oder mein Vater, wieso kommt er dann zu mir ins Zimmer? Klar, jetzt menschlich gesehen kann man sagen, es gibt dann vielleicht auch Eltern, die dir dann so richtig den Kopf waschen und sagen, was ist dir eigentlich eingefallen? Aber das war nicht die Absicht von meinem Vater. Und es ist auch nicht die Absicht von Gott. Die Frage, wo bist du, ist nicht die Frage, weil Gott es nicht weiß, wo Adam und Eva sind. Das weiß er ja, er ist ja Gott. Sondern er fragt, weil er eine tiefe Sehnsucht hat, weil sie sich vor ihm versteckt haben, dass die Beziehung wieder zustande kommen kann. Er hat eine tiefe Sehnsucht, dass dein und mein Glaube an sein Wort Realität ist. Und vielleicht ist es, oder kann es auch passieren, dass wir uns verstecken, dass wir nicht mehr diesen Glaubensmut aufbringen, weil wir vielleicht enttäuscht sind über uns selber, über andere, über Gott selbst, weil nicht das eingetreten ist, was wir uns erhofft haben. In Jeremia 17, Vers 9, da gibt es diesen Vers, der heißt: Trügerisch und unheilbar ist unser Herz. Niemand kennt sich mit unserem Herz aus, außer Gott. Und er möchte dein und mein Leben immer wieder prüfen, um dir und mir zu zeigen, ob unser Glaube echt ist. Und damit unser Glaube wachsen kann. Es geht dabei nicht, dass er kommt, um dir zu sagen, wie schlecht das du bist. Er kommt, weil er uns seine Sehnsucht vermitteln möchte, dass er uns braucht. Ich möchte das noch ein bisschen anders zeigen und erklären. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Keine Ahnung, wo ich drücken muss. Ah, voilà. Vielleicht kennt ihr diesen Mann. Vielleicht jetzt noch ein bisschen deutlicher. Und ganz deutlich wird es jetzt: Barack Obama. Vielleicht erkennt ihr, was auf diesem Bild ist. Vielleicht jetzt. Ein Ei. Aber jetzt ganz ehrlich, ist das ein Ei? Ist das Barack Obama? Das ist ein Bild von Barack Obama. Und es macht einen Unterschied, ob du und ich mit Barack Obama Nachtessen waren gestern Abend und dann von ihm erzählen, oder ob wir recherchiert haben im Internet und einen Vortrag über ihn halten. Das macht einen Unterschied. Und oft geht es uns im Glauben so, dass wir sehr vieles wissen über den Glauben. Aber wir behandeln den Glauben wie ein Bild. Anstatt dass wir Glauben erleben und aus diesem Erleben vom Glauben her erzählen können. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das wieder... So, super. Ich habe ein Ei mitgebracht. Elisha, jetzt darfst du... Danke vielmals. Ist das wirklich ein Ei? Wie findet man heraus, ob es ein Ei ist? Am Boden fallen lassen. Gut, dann die andere Frage. Wie findet man heraus, ob es hart gekocht oder weich gekocht ist? Drehen? Genau. Wenn es im Vers heißt, prüft und untersucht, dann kann man vom griechischen Text her sagen, prüfen, das geht darum, dass man das Ei am Boden knallt, schaut, was passiert. Das heißt prüfen. Es aufmachen und vielleicht essen. Vielleicht merkt man erst dann, dass es wirklich ein Ei ist, wenn man es isst. Untersuchen bedeutet, dass man das Ei dreht. Und wenn man das Ei dreht, merkt man von der Konsistenz her, also wenn es sich dreht, dann ist es hart gekocht. Wenn es nicht dreht, dann ist der Kern weich und dadurch passiert die Rotation nicht. Also ganz einfacher Trick und ihr könnt es ausprobieren, es funktioniert. Man kann es auch anders herausfinden, ob es hart gekocht ist oder nicht. Ich werfe es einfach jemandem zu. Und dann merken wir plötzlich, kommt noch eine andere Ebene bei diesem Prüfen und Untersuchen. Es kommt das Vertrauen und der Mut, wer fängt es? Versteht ihr? Es braucht Vertrauen und es braucht Mut. Und das hat mit Glauben ganz viel zu tun. Wenn wir glauben, dann können wir nicht Vertrauen ausklammern. Denn durch Glaubensschritte, ich sage dem Glauben immer gern, das sind Taten aufgrund von meinem Wissen und dann erlebe ich, was Gott damit tut. Und das Erleben wiederum macht meine Beziehung zu Jesus aus und das gibt Vertrauen in diese Beziehung. Und wenn wir zum Beispiel in Hebräer 11 lesen, dass der Glaube die Gewissheit ist, oder ich lese uns das gleich mal vor, was da wirklich konkret steht. Hebräer 11, Vers 1, ganz ein bekannter Vers. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also der Glaube ist die Gewissheit von dem, was man hofft. Das heißt, ich habe die Gewissheit, dass Gottes Wort ja stimmt. Aber jetzt kommt die große Frage, warum tun wir es dann nicht? Warum lassen wir uns dann nicht herausfordern? Und ich glaube, das ist das, was Jesus für uns heute Morgen einfach bereithält und dir sagen möchte, lass dich herausfordern, lass deinen Glauben herausfordern, denn dadurch wächst dein Vertrauen und deine Beziehung in Jesus. Und deshalb ist es Gott, das so ein großes Anliegen, er möchte mit dir Berge versetzen. Wie macht man das konkret? Ich meine, es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man das Wort leben soll und kann. Ich sage es mal so, ich habe nicht so viel Angst, einfach mal zu tun und bin immer wieder sehr überrascht, was Gott trotzdem dann macht. Ich habe ganz am Anfang, als ich Christ wurde, einfach die Bibel genommen, habe den Text gelesen und da war der Text mit dem Berge versetzen. Jetzt ist es gegangen. Da war der Text mit dem Berge versetzen. Und dann dachte ich mir so als frischgeborener Gläubiger, ja, wenn das ja so da drin steht, dann werde ich das ja wohl nicht können. Aber vielleicht habe ich ein bisschen weniger Glaube, als ein Dämpfkorn groß ist. Und ich kann den Regen aus- und abstellen, ein- und abstellen. Und da habe ich das wirklich versucht. Ich bin da auf meinem Bauernhof im Welschland arbeiten gewesen. Also da war 8 Monate da. Und Dann habe ich mir am Morgen, es hat geschüttet, aus Eimern geschüttet und ich musste den Mist auf den Misthaufen bringen. Und dann dachte ich mir, ja okay, jetzt glaube ich wirklich, Jesus, dass wenn ich aus dieser Tür rauslaufe, dass es dann aufhört zu regnen. Und zwar so richtig glauben. Also ich habe meinen Regenschutz abgezogen, meinen Hut abgezogen, war nur noch im T-Shirt, kurzen Hosen, ging da mit der Mistkarre. Und das war mir eigentlich egal, wie er das löst. Quasi ob über mir einfach so wie ein unsichtbarer Schirm ist und ich werde einfach nicht nass, obwohl es trotzdem regnet, das wäre das Coolste gewesen. Oder ob es einfach aufhört zu regnen, so per Handschnipp. Es war mir egal. Ich hatte einfach Glauben, Jesus, du machst das jetzt. Und ich ging da raus, machte die Augen zu, glaubte fest daran und wurde fletschnass. Und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, kam mein Chef und hat mich zusammengeschimpft und gesagt, dass mir überhaupt einfällt, bei einem solchen Hudelwetter ohne Regenschutz nach draußen zu gehen. Dann wäre ich am nächsten Tag krank. Und das war ich dann auch. Also das hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Und am Abend bin ich dann da bei Jesus gewesen, habe mit ihm stille Zeit gemacht und gesagt, Jesus, ich verstehe den Text nicht. Jetzt hast du gesagt, wir sollen glauben, ich versuche etwas zu glauben und es klappt einfach nicht. Und dann spürte ich, und das ist wirklich das war ein cooles Gefühl, kein blödes Gefühl, spürte ich, wie Jesus lachte. Wie er sich fast krümmte vor Lachen. Und plötzlich habe ich auch so diesen Frieden, diesen göttlichen Frieden gespürt und ich musste über mich selbst lachen. Und ich habe etwas ganz, ganz Wichtiges gelernt durch dieses Erlebnis. Mein Gott hat Freude an mir, wenn ich ihm einfach vertraue. Und wenn ich verrückte Dinge mache. Ich meine, was ist das für... Ich bin nass geworden, meine Güte. Ich bin viel Schlimmeres. Und ich konnte mit Jesus lachen. Ein andermal habe ich den Matthäus 13, 44 Text gelesen, den Schatz im Acker. Und ich habe dieses Wort genommen und gedacht, Jesus, wie kann ich das, wie soll das lebendig werden in meinem Alltag? Und dann war ich so in meinem Büro, habe dann diesen Text herumstudiert und plötzlich kam mir etwas in den Sinn. Ich könnte in den Migros gehen, könnte da Süßigkeiten kaufen, einen Sack voll Süßigkeiten. Dann fahre ich bei uns zu Hause in den Wald, in den nahegelegenen Wald und verbuddle dort den Schatz. Und dann gehe ich nach Hause, erzähle meinen Kindern, ich habe einen Schatz gefunden und dann gehen wir in den Wald und graben diesen Schatz aus. Habe ich alles gemacht. Ich bin da mit dem Auto in die Fahrverbotszone reingefahren, habe so richtig Jungschi-mäßig den Boden aufgehoben, habe diesen Schatz vergraben, eine Schatzkarte gemacht. Ich war so richtig wie der Jungscherler. Ich habe mich so richtig wieder in die Jungschaft versetzt gefühlt. Und dann sind wir nach Hause und haben diesen Schatz gesucht. Und als wir den Schatz gefunden haben, habe ich versucht, so diese Geschichte rund um diesen Matthäus 14 zu erzählen. Und dann sagt mir Elisha, Papi, aber gehört denn jetzt der Wald die? Und dann, nein, wieso? So, ja, dann stellen wir den Schatz, dann gehört der ja gar nicht uns. Und ich meinte, Mensch, voll der Überlebensfehler. Völlig verpeilt. Und dann sind die Augen von Elisha groß geworden und er hat geleuchtet. Jetzt konnte er dem Papi etwas sagen, was er mal nicht richtig hatte. Und am Abend, als ich mit Jesus zusammen war, habe ich Jesus gedankt. Weil es war ein Moment, wo das Wort lebendig wurde. Wo Glaube gelebt hat. Nicht, weil es korrekt war in erster Linie. Weil es theologisch, verstandsmäßig richtig war. Sondern weil wir es versucht haben, in unserem Alltag umzusetzen. Und auch da haben wir wieder erlebt, wie Jesus uns begegnet ist. Ein anderes Bild, Matthäus 6, 27 bis 30. Nein, jetzt nicht gelischt. Da geht es darum, dass Gott sagt, ich versorge dich. Und ich war in der Ausbildung und ich habe mich so mit dem Gedanken, wir haben mit dem Gedanken herumgespielt, Trägerkreis, wen fragen wir an? Und ich schlage diesen Text auf und merke, wie Jesus mir in dem Moment wirklich sagt. Es gibt ja die Momente, wo dieser Bibeltext einem besonders entgegenspringt, oder? Wo man merkt, jetzt ist es nicht nur einfach Text, sondern jetzt redet Gott zu mir. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass Jesus sie sagt, Vertrau mir einfach. Nun, das mag vielleicht einfach sein für gewisse Leute, für mich nicht, weil ich bin so ein richtiger Kalkulator. Ich habe am liebsten mein Budget auf jeden Franken gezählt. Ich habe gerne meine eigene Verantwortung, dass ich alles planen kann, dass ich alles richtig ihr wisst, was ich meine. Und dann bin ich ruhig. Und dieses Vertrauen, vertrau mir doch einfach, das fällt mir ziemlich schwer. Weil ich denke, ja, ich bin ja ein Schweizer, ich habe doch dieses Pflichtgefühl. Und ich bin ein Papi, ich will doch meinen Kindern ein guter Vater sein. Mit gutem Vorbild vorangehen. Ich kann doch nicht einfach so tun, als ob alles einfach easy wäre und Gott schaut dann schon. Zurücklehnen und ein Bier trinken. Das kann ich nicht. Dann habe ich das 2 Wochen versucht. Nach 2 Wochen habe ich kapituliert und gesagt, Jesus, entweder du machst jetzt etwas und sonst gehe ich und suche meine Unterstützung. Und das war so dieser Moment, das war nicht rebellisch, wie es vielleicht jetzt gerade getönt hat, sondern es war wirklich dieses Zerbrechen. Ich schaffe es nicht, dir zu vertrauen, Jesus. Ich schaffe es nicht zu glauben, dass das, was hier steht, dass es echt ist. Ich schaffe es nicht. Bitte hilf meinem Unglauben. Und dann war es wirklich ganz cool. Am nächsten Tag kam jemand zu mir. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Du bist so in diesem Moment und du weißt eigentlich, ich will glauben, kann aber nicht. Und erkennst, ich kann nicht. Und dann sagst du, Jesus, jetzt hilf mir und begegne mir. Und am nächsten Tag kommt jemand, ohne dass du irgendetwas erzählt hast von ihm. Und der sagt dir, Michi, Gott hat mir heute Morgen in der stillen Zeit gesagt, ich soll euch mit 500 Franken pro Monat unterstützen. Da bleibt dir der Boden weg. Der sagt, pfoh, Zufall. Ha. Wieder eine Woche später kam wieder jemand. Sagt mir, Michi, Gott hat mir in der stillen Zeit gesagt, ich soll euch mit 600 Franken unterstützen, pro Monat. Kein Zufall mehr. Wieder eine Woche später kam jemand und sagte, Gott hat uns, oder hat mir gesagt, ich soll euch jede Woche mit frischem Brot versorgen. Ich soll euch am Montag frisches Brot bringen für die ganze Familie. Dann könnt ihr es einfrieren und ihr habt die ganze Woche Brot. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir hatten 2000 Franken von meinem Lohn, weil ich nur 50% angestellt war. Wieder eine Woche später kam jemand und sagte, Gott hat uns gesagt, wir sollen euch mit Pampers versorgen. Ich wäre mit M-Budget-Windeln zufrieden gewesen. Und ich habe gemerkt, wie diesen Glauben, das ist keine Überforderung. Es ist der Moment, wo wir uns überprüfen, wo wir diesen Glaubensei nehmen und sagen, okay, Jesus, jetzt komm mit mir, ich will das prüfen, ich will, dass du mehr Realität wirst in meinem Alltag. Wo wir das angehen, bekommen wir Hilfe. Selbst im Glauben. Hilf meinem Unglauben. Aber wo wir nicht drum herum kommen, ist, dass es Mut braucht. Es braucht Mut, die Komfortzone zu verlassen. Es braucht Mut, dieser Sehnsucht nachzugehen und zu sagen, okay, Jesus, mehr als alles andere will ich dich erleben. Das braucht Mut. Es braucht Mut, verrückte Dinge zu tun, wo man selbst den Kopf schüttelt dabei. Mir hat Gott mal gesagt in einer stillen Zeit, Michi, das Geld, das du gesammelt hast oder gespart hast für ein Auto, das brauchst du gar nicht. Spende es. Oh. Wir brauchten eigentlich ein Auto. Und dann haben wir das Geld genommen und haben alles gespendet. Nicht einfach so leichtgläubig oder so überrasch, sondern ich sage Jesus immer, wenn du mir so etwas sagst, dann musst du auch meine Frau davon überzeugen. Und das ist schwierig. Aber zu meinem Erstaunen hat sie gesagt, Michi, das habe ich auch den Eindruck schon seit mehreren Tagen. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und dann geht es noch einen weiteren Schritt. Ich spende das Geld, ich gebe das Geld nicht einfach irgendwo hin, damit ich es gegeben habe. Sondern habe ich gesagt, okay, Jesus, wenn das dein Plan ist, dann zeig uns ganz klar, wohin wir das Geld geben können. Und plötzlich geht eine Tür auf und wir bekommen ein E-Mail von Freunden, die wirklich Not leiden. Und die genau diesen Betrag brauchen, den wir gespart haben fürs Auto. Zufall? Irgendwann lernen wir, dass diese Glaubensschritte nicht zufällig sind,
sondern dass sie aus dem Vertrauen heraus kommen. Aus dieser Beziehung. 2 Wochen später, nachdem was wir das Geld gegeben haben, ist unsere oder meine Schwiegermutter bei uns in der Nachbarschaft eingezogen. Eines, was sie als erstes gemacht hat, ist, sie ist zu uns gekommen und hat gesagt, Michi, Manu, ich brauche mein Auto eigentlich tagsüber nie. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier den Schlüssel haben. Jetzt haben wir ein Auto. So ein kleines Swifty. Super für Predigtdienste. Wir haben ein größeres Auto. Geschenkt bekommen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir haben 20.000 Franken bekommen. Einfach so. Wenn Gott für uns ist, der kann gegen uns sein. Aber es braucht diesen Mut, diese Schritte auch zu tun. All das, was wir wissen, auch wirklich umzusetzen und zu sagen, okay, Jesus, ich prüfe dich oder ich prüfe mich. Und ich will erleben, dass du Realität bist. Wenn Vertrauen hineinkommt, diese Beziehung von Jesus echt ist, dann werden wir merken, dass es nicht nur um Wundertaten und um große Dinge geht, die Gott mit dir und mir vorhat. Sondern es geht dann auch darum, dass er dein Herz reinigen und heiligen will. Er möchte dich noch näher zu sich heranziehen und Dinge ausmerzen, die dich vielleicht von ihm trennen. Ich mag mich noch gut erinnern an diese Geschichte, als ich Matthäus Kapitel 4 gelesen habe. Dieses Gleichnis vom Sämann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du schon mal eine Geschichte kennst oder gelesen hast. Mir geht es manchmal so, dass ich denke, ja cool, die kenne ich, dann muss ich sie nicht mehr so genau lesen. Ein bisschen schneller, stille Zeit gemacht, dann kann ich endlich loslegen mit der Arbeit. Ja, so geht es manchmal auch einem Pastor. Da habe ich diese Geschichte also schnell gelesen, die Bibel beiseite gelegt, noch schnell beten wollen und dann sagt so Jesus zu mir, Michi, lese diese Geschichte nochmal. Okay. Habe ich sie nochmal gelesen. Und dann ist diese Frage gekommen, was stört dich an dieser Geschichte? Keine Ahnung, was soll mich an dieser Geschichte stören? Keine Ahnung, bis jetzt noch nichts. Und dann bin ich so eingetaucht in die Geschichte und gemerkt, ja, eigentlich bin ich ja auch so wie ein bisschen dieser Sämann. Klar, in diesem Gleichnis ist das Jesus, aber ich versuche ja auch das Wort zu streuen. Sagte mir, gut, was stört dich jetzt an dieser Geschichte? Ich merke eigentlich diese saudumme Bur. Also ein dümmer Bur gibt es gar nicht. Der verstreut 3/4 von seiner Saat. Auf dem Weg, den du gehst. Also was? Dann habe ich gemerkt, wie ich so darum bemüht bin beim Predigen, das Wort richtig gut und vorsichtig. Und gell, das ist jetzt einfach so ein Bild. Das, was in mir abgeht, ist, wenn ich etwas mit Jesus erlebe, wenn ich merke, wow, das ist jetzt ein cooles Erlebnis, dann überlege ich, wann kann ich das predigen? Bringe ich das in einer Jugendgruppe mit 20 Personen? Nee. Nein. Ich warte, bis die Gemeinde versammelt ist. Und dann predige ich es dort. Oder nein, noch besser. Praise Camp kommt ja. Ich predige das am Praise Camp, wo tausende Leute sein werden. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Herz, dass mein Glaube, dass mein Vertrauen in diesem Bereich kalkuliert. Dass ich zurückhalte, dass ich nicht großzügig bin und deshalb auch nicht großzügig erhalte. Und dieses Bild von diesem Sämann hat mich gestört, deswegen, weil dieser Sämann, dem war es egal, dass die Vögel auch noch ein bisschen Saat bekommen. Dass die Saat auf den Boden fällt, wo man herumläuft. Das war ihm egal, weil er genügend Saat hatte. Und dann sah ich bei mir in diesen Saatbeutel hinein und merkte, diese ist ziemlich dünn. Und ich habe begonnen, dafür zu beten und gesagt, Jesus, ich möchte noch mehr mit dir erleben. Aber habe gemerkt, wenn ich das wirklich will, dann muss ich aufhören zu kalkulieren. Dann muss ich darauf vertrauen, dass der Speicher voll ist. Dass Gott Möglichkeiten hat und sieht und noch mehr hat. Wenn dieses Vertrauen da ist, dann wird Gott mit dir und mir immer mehr das Herz anschauen.
damit es richtig wieder schlägt, damit es leidenschaftlich gefüllt sein kann. Hast du auch diese Sehnsucht, dass dein Glaube neu werden darf? Dann brauchst du Mut. Du musst mutig Schritte machen. Und dann wirst du erleben, wie dieser Mut deine Vertrauensbasis ganz neu stärkt. Wir werden jetzt ein Lied hören und anschließend in das Abendmahl hineingehen. Und in diesem Abendmahl ist eben auch diese Kraft, wo wir ganz neu auch unsere Sehnsucht Jesus bringen dürfen und sagen können, Jesus, ja, ich will nicht nur einfach ein Mahl nehmen, was ich weiß. Ich will nicht nur einfach von der Erkenntnis, von dem Bild von dir profitieren heute Morgen, sondern ich will eintauchen in eine Lebendigkeit, wo mein Glaube neu überprüft werden darf. Deshalb sag du mir, wo ich auf dem Schlauch stehe. Und ich glaube, das geht jedem von uns, ob alt oder jung, an. Da haben wir nie aufgehört und sind wir nie ausgelernt, unseren Glauben immer wieder neu zu prüfen. Amen. Ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist und dass du eine Sehnsucht hast nach jedem von uns. Danke, dass du einfach jedem Einzelnen auch kannst immer wieder zeigen, wo dass wir herausgefordert sind, wo dass du unseren Glauben möchtest prüfen, wo dass du gerade auch in unserer Nachfolge möchtest neu deine Hand drauf legen. Bitte dich, dass du jetzt einfach auch durch deinen Geist Sachen aufzeigst. Dass wir dürfen ehrlich sein und dass wir uns dürfen auch überführen lassen von deiner Herrlichkeit, Jesus. Amen. Das Abendmahl ist von Jesus eingesetzt worden während dem Passafest. Und das Passafest war das Fest, wo Menschen gefeiert haben als Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Und der Auszug aus Ägypten hat eine ganz spezielle Bedeutung gehabt. Es ist nicht einfach nur schnell passiert, sondern die letzte Plage, die die Ägypter getroffen hat, war so schlimm gewesen, dass sich die Israeliten, das Volk von Gott, mussten schützen, damit ihnen nicht das Gleiche passiert. Und darum haben sie ein Lamm genommen, haben es geschlachtet, haben das Blut an die Türpfosten herangetan und dann ist ein Todesengel an dem Haus vorbeigelaufen und ihre Erstgeborenen sind nicht getötet worden. Und das haben sie immer wieder gefeiert. Und wenn Jesus also während dem Fest dann nachher den Wein nimmt und das Brot nimmt, und nachher sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das ist mein Leib, das für euch gebrochen wird. Dann sagt er mit dem, ich will euch aus der Knechtschaft rausführen. Ich will euch aus der Knechtschaft rausführen von der Sünde. Von der Gefangenschaft, wo du dich selber vielleicht eingekerkert hast, wo du dich selber vielleicht zurückgezogen hast. Ich möchte, dass du mit dem aufbrichst, mit dem Mahl, in ein Abenteuer mit mir zusammen. Es ist ein Mahl der Gemeinschaft. Ich möchte, dass ich dein Erlösungswerk bin, dass du dich nicht selber erlösen musst. Und ich möchte, dass die Macht von Gott in deinem Leben sichtbar und erlebbar wird. Es ist ein Zeichen von seiner Nähe zu uns. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich liebe Wein. Ich habe so gerne einen feinen Tropfen Wein. Wir werden das heute mit Traubensaft machen. Aber wenn wir uns mal das einfach zu Gemüt führen lassen, wenn Jesus sagt, und ich verspreche euch, ich werde nicht mehr von dem, also ich werde kein Wein mehr trinken, ich werde nicht mehr von der, mir fehlen gerade die Worte, von dieser Frucht, danke, trinken, bis ich wiederkomme, dann erfüllt mich das extrem mit Hoffnung. Und denke ich, yes, irgendwann werde ich mit meinem Jesus ein Gläschen Wein trinken. Ein richtiges Gläschen Wein. Wahrscheinlich noch besser als da, wo von Wasser zu Wein geworden ist. Ich wäre gerne schon dort schon dabei gewesen. Aber noch viel schöner Und noch viel besser als einfach nur der Wein und Frucht und das Brot ist, dass die Verheißung, die Jesus dahinter legt, wenn ihr es jetzt schon mit mir macht, dann werdet ihr Gemeinschaft mit mir haben. Und wir sollen es tun als Gedenken an ihn, an das, was er für uns tun hat. Damit wir frei sein können. Damit wir befreit sein können. Damit wir die Möglichkeit haben, die Macht Gottes zu erleben. Und damit wir in dieser Beziehung immer wieder neu aufstehen und sagen, ja, ich möchte. Und in dem Sinn hat Jesus wirklich das Brot genommen und hat es gebrochen. Und er hat gesagt, das ist mein Leib, wo für dich hergegeben ist. Wenn wir das essen, dann sollen wir immer daran denken. Und wenn wir das Brot brechen, anschauen in der Bibel, dann nachher ist das während dem Essen ja passiert. Und zwar war es so ein der Brauch gewesen, dass man dreimal den Kelch gehoben hat. Dreimal den Becher gehoben hat, viermal, Entschuldigung. Und beim dritten Mal hat man nachher etwas zum Brot gesagt. Und da ist quasi das Brot vom Leiden. Das Brot von dem, dass Gott einem verschont, obwohl jemand anders dafür muss zahlen. Und wenn wir das Brot brechen heute, dann denke ich, dürfen wir wirklich auch an das denken, dass es der Körper von Jesus selber war. Der Körper, wo Jesus angegeben hat, damit nicht wir sterben, sondern dass wir dürfen Leben haben. Und der Becher mit dem Traubensaft, mit dem Wein, wo ich so happy bin, dass wir den haben dürfen. Ich weiss nicht, ich feiere viel auch einfach mit mir als Familie, ich für mich selber, das Abendmahl. Weil ich den Neuanfang immer wieder brauche. Weil ich merke, eigentlich, ich würde gerne anders. Ich würde gerne manchmal radikaler sein. Ich würde manchmal lieber und besser glauben. Und entdecke nachher meinen Unglauben. Und dann einfach so einen Schluck nehmen und sagen, Jesus, danke, dass das keine Rolle spielt. Danke, dass dein Blut alles weggewaschen hat. Wir haben in uns in der Gemeinde mal so einen Aufruf gehabt, wo wir eben so unsere Sünden können, ein Zettel schreiben und dann ein Kreuz können vorbringen. Und das wollte ich auch machen, weil ich auch gerade so am Abend vorne meine Kinder angeschnauzt, die ich jetzt wieder furchtbar war. Und ich habe so richtig, bin richtig froh gewesen, kann ich jetzt mit Jesus das Mahl feiern, kann ich mit ihm die Gemeinschaft haben und einfach wissen, er nimmt mir meine Schuld weg. Dann bin ich früher als Zettel geholt, habe meinen Schreiber genommen. Und dann ist das Zettel rot und der Schreiber rot. Ich habe meine Sachen draufschreiben, aber es ist gar nicht gegangen. Wir haben nichts gesehen. Und dann ist mir das so zum Bild geworden. Genau so ist es. Und dann, als alle das Gott manchmal in meinem Hirn abdenken, ja, wieso muss ich denn das überhaupt nicht sagen? Wenn es so ist, schon vergessen ist, weggewaschen ist. Der Moment, wo ich es aufschreiben wollte und es nicht gegangen ist, war ein Freudemoment gewesen. Und darum ist es immer wieder wichtig, dass wir auch unsere Sachen uns bewusst machen. Und sagen, ja, Jesus, stimmt, das war nicht gut diese Woche. Das steht zwischen uns. Da habe ich nicht im Glauben reagiert. Da habe ich dich wieder mal einmal mehr vergessen, wo ich eigentlich nicht wollte. Da habe ich wieder mal irgendeine von meinen Lieblingssünden gemacht, wo ich eigentlich gesagt habe, würde ich mit dir lernen, dran zu gehen. Danke, dass du für das gestorben bist. Und dann kommt diese Freude und die unsagbare Dankbarkeit wieder in unsere Herzen zurück. Und das ist das, was uns letztendlich nachher strahlen lässt. Das ist das, was den Unterschied macht, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben. Und jetzt darf ich euch einfach einladen, mit uns allen das Mahl zu nehmen. Ich würde den Text ganz bewusst auch noch lesen, aus dem Markus 4, 22, wo nachher Jesus auch Danke sagt. Und ich bitte auch, dass die Helfer schon früher kommen.